Professor Danzmann, erinnern Sie sich, wann Sie das erste Mal von Albert Einstein und seinen Gravitationswellen gehört haben?
Nein, das sind zwei verschiedene Dinge, Albert Einstein und seine Gravitationswellen. Von Albert Einstein habe ich schon sehr, sehr früh was gehört. Ist sicherlich Zufall und hat nichts miteinander zu tun, aber er ist ja gestorben, als ich geboren wurde. Na gut, er hat noch 2 Monate gewartet. Also ich
1955.
Bin im Februar 55 geboren und er ist im April 55 gestorben. Und von Einstein habe ich dann, ich weiß nicht mehr, wann ich das erste Mal von ihm gehört habe. Aber schon in der Schule habe ich viel von ihm gelesen. Ich habe es natürlich noch nicht verstanden, aber ich habe mir seine Bücher immer vorgeholt und habe dann trotzdem versucht, dahinter zu steigen. Die Gravitationswellen, die kamen dann sehr, sehr viel später. Das ist noch eine ganz andere Geschichte. Aber Einstein, der war schon immer da in meinem Leben. Und das passt auch sehr gut damit zusammen. Ich habe mich schon sehr früh mit Astronomie beschäftigt.
War das Ihr Elternhaus oder war das die Schule, wenn Sie sagen, mit Einstein, der war für mich schon früh so eine Größe? Gab es irgendjemanden in Ihr Vater, Ihre Mutter, die Ihnen...
Ich bin in einem ganz normalen Elternhaus aufgewachsen. Also das waren keine intellektuellen Forscher oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, woher es kam. Es hat mich halt interessiert und ich habe alles aufgesogen, was mir unterkam. Und irgendwann war halt Einstein dabei. Also, aber Astronomie, Weltraum, das Universum, das hat mich schon sehr früh fasziniert. Von den meisten Kindern sind ja die ersten Kinderbilder so erhalten. Was zeichnen die Leute so? Blumen?
Bagger.
Bagger.
Piratenschiffe.
So. Ja.
Und Sie haben Einstein gezeichnet?
Nee, nein. Raumschiffe.
Raumschiffe.
Ich habe immer Raumschiffe gezeichnet. So. Da waren dann auch Zimmerpflanzen drin in meinen Raumschiffen. So. Aber ich hatte schon an vieles gedacht. Also Wassertanks waren schon mit dabei und Liegesessel. Ist ganz lustig. Ein paar von den Zeichnungen sind noch erhalten. Also da muss ich unter 10 gewesen sein. Ja, ich weiß nicht genau, wie alt.
Und waren Sie so ein neugieriges Kind, dass Sie gesagt haben, ich will wissen, was da los ist? Oder waren das Fernsehserien oder Bücher, die Sie gelesen haben?
Ich habe immer alles auseinandergebaut. Das war nicht gerade zur größten Freude meiner Eltern. Dazu gehörten auch Steckdosen und andere Dinge. Also es hat mich schon fasziniert, auszuprobieren, einen Draht zu nehmen und ihn in beide Öffnungen der Steckdose gleichzeitig zu stecken. Und dann hat es
schön,
so
dass Sie noch
wunderbar
leben.
Gepufft.
Aha, okay. Also lebensgefährlich wurde es aber nicht, oder gab es da auch mal Situationen?
Naja, mein einer Finger ist ein bisschen kürzer als der andere. Das war, als ich eine Nähmaschine auseinandergebaut habe. Da war ich, glaube ich, 4.
Ja, das stimmt, das sieht man. Und die Nähmaschine gehörte Ihrer Mutter, oder?
Die war schon lange im Familienbesitz. Das war so eine uralte mit Wippe unten zum Treten. Ich weiß nicht, ob Sie sowas
meinen. Diese Singer-Nähmaschine, doch, die kenne ich noch.
So eine Singer mit Fußbetrieb.
Ja, und da war schnell mal die Nadel dann mitten im Finger.
Das stimmt. Genau, das ging ganz schnell.
Ja, erste Forscherinstinkte, könnte man positiv sagen.
Ja, damit ging es auch weiter. Also, der Himmel hat mich dann auch immer fasziniert. Ich glaube, mein erstes Teleskop hatte ich mit 10, 12 irgendwo in der Gegend. Und dann habe ich auch viele kalte Nächte draußen verbracht und habe mit klammen Fingern bei -5 Grad an irgendeinem Rädchen gedreht, um die Sterne im Blick zu behalten.
Was haben Ihre Eltern dazu gesagt? Fanden die das toll, oder?
Die haben mich einfach machen lassen. Ich war sowieso das einzige Kind und da hat man wahrscheinlich Sonderrechte. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich da irgendwie eingeschränkt wurde. Was ich machen wollte, das habe ich halt gemacht.
Was hat Ihr Vater beruflich gemacht?
Der war Ingenieur bei der Deutschen Telekom. Meine Mutter war Lehrerin.
Und da hat er Ihnen auch ab und zu mal was gezeigt? Oder?
Das war vorwiegend Elektronik. Also das andere war nicht so seins. Allgemeine Relativität oder der Raum und Sterne. Aber die Elektronik, das war sein Gebiet. Und dann habe ich schon früh gelernt, mit Elektronenstrahlröhren zu basteln und mit Hochspannung umzugehen. Also ich habe dann auch bald rausgefunden, warum das keine gute Idee war, die Steckdosen kurz zu schließen. Aber das kam dann ein bisschen später. Ich habe es ja überlebt.
Sie sind in Niedersachsen aufgewachsen?
Ich bin geboren in Rothenburg-Wümme. Dann sind wir nach Bremen umgezogen und dann nach Bremerhaven. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Dann war ich in Clausthal-Zellerfeld und dann kam Hannover und dann ging es weiter. Dann ging es hinaus in die Welt.
Genau, und Physik war für Ihre Eltern wahrscheinlich keine Überraschung, dass Sie Physik studieren.
Na, das zeichnete sich ja ab. Also Physik und Astronomie, das ist nicht so strikt getrennt. An vielen Universitäten ist das sogar derselbe Studiengang, wo man sich dann in der Physik spezialisiert auf die Astronomie. Andere haben das als getrennte Studiengänge. Also Das war abzusehen, aber auch nicht so ganz klar. Zwischendurch habe ich schon diverse andere Runden gedreht. Mit der Astronomie habe ich zwar angefangen, aber dann im Studium kamen doch andere Sachen. Ich habe zuerst in der Plasmaphysik gearbeitet und dann in der Hochenergiephysik, in der Kernphysik, dann kam die Quantenoptik und Laserphysik. Also alles, was so ein bisschen exotisch war, das hat mich immer fasziniert. Und da gehörten dann die Gravitationswellen ganz klar auch dazu. Denn als ich damit angefangen habe, war das ein exotisches Randgebiet, wo nur etwas verschrobene Leute, die oft belächelt wurden, gearbeitet haben.
Woran lag das, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass Albert Einstein damit recht haben könnte?
Das ist nicht so einfach, recht haben. Denn wenn man historisch mal zurückgeht, dann hat Einstein die Meinung darüber, ob es Gravitationswellen überhaupt gibt, mehrfach geändert in seinem Leben. Und selbst in den Phasen, wo er gesagt hat, es gibt sie, hat er nicht dran geglaubt, dass man sie jemals würde nachweisen können.
Jetzt müssen Sie nochmal ganz schnell unseren Hörern und Hörern so erklären, wie Sie es Ihrer Oma erklären würden. Was sind Gravitationswellen?
Ach, eigentlich was ganz Einfaches. Wir machen jetzt mal unsere 10-Sekunden-Lektion in allgemeiner Relativitätstheorie. Ui. Das ist ja eigentlich eine ganz einfache Theorie, entgegen landläufigen Annahmen. Einstein hat ja über viele Dinge nachgedacht in seinem Leben. Was die meisten von ihm kennen, das ist die Gleichung E gleich mc Quadrat. Die kennt ja fast jeder, obwohl eher weniger Leute wissen, was sie bedeutet. Aber das ist nicht allgemeine Relativitätstheorie. Das ist noch die spezielle Relativitätstheorie. Und die hat er zu uns gebracht 1905. Und die spezielle Relativitätstheorie ist mehr eine Theorie von Uhren und von Zollstöcken. Die sagt uns, wie Zeit und Raum funktionieren, aber die hat noch nichts mit Schwerkraft zu tun. Das war schon ein Durchbruch. Das war ja sein Wunderjahr, wie es auch manchmal genannt wird, wo er in einem Jahr 4 große Arbeiten publiziert hat, von denen jeder einzelne einen Nobelpreis verdient hätte.
Wie alt war er da?
Oh, jetzt haben Sie mich. Keine Ahnung. Na?
Jung. Jung noch, ne? Ja, hatte ich auch gelesen.
Ja, ja. Und dann hat er 10 Jahre lang Ruhe gehalten. Das wäre heute übrigens undenkbar. Stellen Sie sich vor, irgendjemand in der Forschung würde 10 Jahre lang nichts publizieren. Mhm. Das wäre das Ende.
Ja, jetzt hätte er wahrscheinlich irgendwo im Internet trotzdem was.
Ja, das hat schon auch so lange gedauert. Das war eine gewaltige Anstrengung. Man muss sich das auch vorstellen, was das bedeutet, 10 Jahre lang mit etwas zu kämpfen. Denn er wollte die Schwerkraft verstehen. Und Schwerkraft, damit kommen wir ja alle sehr früh in Berührung. Das ist ja die erste Naturkraft, mit der wir konfrontiert werden. Schon Kleinstkinder machen Versuche zur Schwerkraft. Mhm. Die sitzen in ihrem Hochstuhl und lassen die Dinge ständig wieder fallen. Das heißt also, das ist was, Schwerkraft berührt uns intuitiv. Das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass viele Leute so fasziniert sind von Gravitationswellen. Und das Medienecho hat uns ja geradezu umgehauen.
Das glaube ich.
Übrigens, wo wir hier gerade sitzen, das war exakt der 14. September um 11.50 Uhr Hannover. Ein wunderschöner Tag, wie immer in Hannover. Unsere Postdocs taten das, was sie immer tun, um 11.50 Uhr. Sie saßen vor ihrem Rechner und schauten auf den Bildschirm. Und dann passierte etwas ganz Außergewöhnliches.
Und was ist da passiert?
Wollen wir erst noch mal zurückgehen zur allgemeinen Relativität? Okay. Sonst wissen wir ja noch gar nicht, was Gravitationswellen sind. Also kommen wir zurück. Dann hat er also darüber nachgedacht, wie Schwerkraft funktionieren könnte. Und das hat ihn 10 Jahre gekostet. Eine ganz außerordentliche Leistung, so lange dabei zu bleiben. Einer der Gründe dafür, dass das so lange gedauert hat, war übrigens, dass er die Mathematik nicht beherrschte. Das war außerordentlich komplizierte Mathematik, die man am Ende brauchte, um die groben Vorstellungen quantitativ zu formulieren. Und dabei hat ihm dann sein Freund Marcel Grossmann geholfen, der ein guter Mathematiker war. Und dann ging es auch, dann funktionierte es. So, aber wir machen das jetzt ohne Mathematik. Das geht nämlich auch. So hat auch Einstein angefangen. Er ging davon aus, Schwerkraft, so wie Newton sich vorstellt, als Kraft, Körper ziehen aneinander, ist was ganz Kompliziertes. Denn wie machen die das? Wie wissen die voneinander? Sind da Haken und Ösen dran? Ziehen die mit Seilen aneinander? Geht das sofort? Das funktioniert da alles nicht. Und dann fiel ihm auf, dass alle Körper an derselben Stelle im Raum gleich schnell fallen. Egal, woraus sie bestehen oder was das ist. Und das brachte ihn auf die Idee, dass Schwerkraft gar keine Kraft ist, sondern eine Eigenschaft des Raumes. Und das ist der Grundgedanke der allgemeinen Relativität, die dann ganz einfach ist, wenn man bereit ist, sich vorzustellen, dass der Raum krumm sein kann. Gut, das gebe ich zu, ist jetzt ein Problem. In 4 Dimensionen sowieso, auch in 3 Dimensionen, damit haben die meisten ihre Probleme. In 2 Dimensionen geht es so ein bisschen. Man stelle sich vor, der Raum sei einfach eine Fläche. Und dann legt man da einen Himmelskörper hinein wie die Erde und dann entsteht eine Delle in diesem Raum. Und alle anderen Himmelskörper, die jetzt vorbeikommen, werden durch diese Delle beeinflusst. Die wollen einfach geradeaus laufen, wie man das eben tut, als träge Masse.
Und da muss man einen Umweg machen.
Ja, und wenn da eine Delle ist, dann ist geradeaus ein bisschen um die Kurve. Und dann sieht das so aus, als ob man angezogen werden würde. Das ist Schwerkraft nach allgemeiner Relativität. Und jetzt ist der Schritt ganz klein zur Gravitationswellen. Jetzt stellen Sie sich vor, dass die Masse ein bisschen Trampolin springt auf ihrer flachen Raumzeit. Und dann wabern diese Dellen etwas, die da erzeugt werden. Und die breiten sich dann aus wie Wasserwellen in einem Teich, in den Sie einen Stein reinschmeißen. Das sind Gravitationswellen. Krümmungen der Raumzeit, die sich im Nichts ausbreiten und uns irgendwann hier erreichen.
Und an diesem 14. September, 10.56 Uhr,
11.50 Uhr.
11.50 Uhr.
Ja, es kommt drauf an, welche Zeit Sie meinen. 11.50 Uhr europäische Sommerzeit.
Okay.
Hier in Hannover.
In Hannover.
Mhm.
Da ein verschlafener Student, Postdoc,
naja,
Doktorand.
Unsere Leute sind nie
hochwach,
verschlafen, die sind ziemlich
guckte
ausgeschlafen.
Guckte auf den Computer und dachte an einen technischen Fehler.
Ja, ganz so schnell ging es nicht. Jetzt muss man erst erklären, was da passiert. Da kam ein Alert, eine Warnung. Das ist was ganz Normales. Immer wenn die Detektoren Daten aufnehmen, dann laufen kleine Computerprogramme mit im Hintergrund. Die schauen ständig auf die Daten und wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert, dann wird eine Warnung rausgeschickt, entweder als SMS oder E-Mail oder wie man will. Viele hundert Menschen in der Welt haben sich da eingetragen und bekommen diese Warnungen. Und diese Warnung heißt einfach nur,
Vorsicht.
Ich Computer sehe da was, das ist mir nicht klar, Mensch, guck doch mal hin. Das sein könnte. Das ist immer so, schon seit Jahren, auch während der ersten Datenaufnahmeperiode. Das ist so eingestellt, dass man nicht wahnsinnig wird, also es kommt nicht jede Sekunde so eine Warnung, aber auch so, dass man nichts verpasst. Also so alle paar Tage oder auch jeden Tag mal.
Also vom Stuhl
sowas.
Gefallen ist er nicht, aber er musste dem nachgehen.
Das ist mehr so, naja, schauen wir mal.
Schauen wir mal. Und dann kam aber?
Ja, und dann war es aber absolut unglaublich, denn das war einfach zu schön, um es zu glauben. Und darum hat es auch keiner geglaubt. Das war auch in anderer Beziehung noch unglaublich, denn eigentlich durfte noch gar nichts kommen, denn nach 5 Jahren Umbauzeit waren die Detektoren noch gar nicht im Betrieb. Die waren noch nicht wirklich im Messbetrieb. Das war die Phase des sogenannten Commissioning, das heißt der Inbetriebnahme.
Und hat er Sie denn gleich angerufen?
Na, das ging ganz langsam. Der hat erstmal seinen Kollegen geholt.
So, und dann haben zwei drauf gestarrt.
Zwei drauf geschaut und dann drei und vier und irgendwann startet das halbe Institut drauf. Und die erste Reaktion war, nein, das ist nicht echt, das ist ein Testsignal. Die müssen ein Testsignal injiziert haben. Das ist auch übrigens völlig normal. Es werden ständig Testsignale injiziert. Das hat auch seinen Grund, aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel besonders während der Inbetriebnahme will man natürlich wissen, ob es auch funktioniert. Also füttert man ein kleines Testsignal ein. Das heißt, man bewegt die Spiegel tatsächlich. So, wie das auch sein würde, wenn eine Gravitationswelle dran wackelt. Und dann wird ein Signal erzeugt, das läuft durch die gesamte Erfassungskette hindurch. Und wenn dann alles richtig funktioniert hat, dann müsste man es auch sehen. Dazu dienen Testsignale.
Ja, aber irgendwann war dann klar, wir haben den Beweis.
Naja, das hat noch sehr viel länger gedauert. Jetzt kam erstmal die Idee, das muss ein Testsignal sein und dann mehr so, naja, hätten die uns ja auch mal sagen können, dass das ein Testsignal ist. Was machen wir jetzt? Rufen wir an. Also rufen sie an. Und im Kontrollraum in Louisiana und Washington, da war es tiefe Nacht.
Da hat jeder gesagt, wir haben kein Testsignal.
Nö, da saß sozusagen der Nachtwächter, naja, der diensthabende Operateur und sagte, wie Testsignal? Hier ist keiner da. Die sind alle nach Hause gegangen. So, da war nichts mit Test. Und dann wurde intensiv diskutiert über die nächsten Stunden. Langsam wachte Amerika auch auf. Dann gingen buchstäblich Tausende von E-Mails über das Internet. Und nach einigen Stunden wurde dann die Entscheidung getroffen, das müssen wir uns genauer anschauen. Detektorzustand einfrieren, nichts wird verändert. Jetzt müssen wir genau nachschauen. Und dann die Erkenntnis, dass das echt ist, die kommt nicht plötzlich. Da wird man oft gefragt, wie fühlte sich das an? Und da muss ich sagen, das fühlte sich gar nicht an. Wenn man ein halbes Jahrhundert nach irgendwas gesucht hat, naja, ich nicht selber, ich bin aber auch schon ein Vierteljahrhundert dabei, dann ist das nicht so, dass man plötzlich sagt, jawohl, wir haben es, sondern die Erkenntnis kriecht ganz langsam rein. Das hat im Übrigen auch damit zu tun, wie Physik und Forschung funktioniert. Man muss sich nämlich wirklich sicher sein, dass das ein echtes Signal ist, was man da gesehen oder gehört hat oder detektiert hat. Und das ist nicht so einfach, wie alle immer denken. Die Leute wollen einfache Antworten. Die Frage ist dann, habt ihr was gesehen, ja oder nein? Und wenn man sagt, wenn man sich dann auslässt über die Feinheiten von nicht-gaußscher Fehlerstatistik, dann hört einem schon keiner mehr zu.
Kann man ja verstehen, ne?
Ja, aber das kann man sogar ganz einfach ausdrücken. Man muss sich damit abfinden, dass es kein Ja und Nein gibt in der Wissenschaft. Es gibt Wahrscheinlichkeiten und die muss man richtig einschätzen.
Ja, aber es war natürlich ein tolles Thema, nicht? Also Einstein setzt sich da vor 100 Jahren hin und schreibt da, man hat ihn so vor sich mit seinen Wuschelhaaren, schreibt da irgendwie eine Formel nach der anderen und alle denken, um Gottes Willen. Und dann plötzlich ist das wahr.
Ne? Ja.
Das ist schon ein Hammer.
Aber das ging schon auch langsam, denn vorwiegend detektiert man ja Rauschen in diesen Detektoren. Nicht vorwiegend, nur. Man detektiert immer Rauschen. Alles rauscht in unserer Welt. Besonders diese Detektoren. Jede beliebige, noch so komplizierte Signalform kann durch Rauschen vorgetäuscht werden. Mit einer gewissen, ganz kleinen Wahrscheinlichkeit natürlich. Je komplizierter die Signalform ist, desto kleiner die Wahrscheinlichkeit. Aber es ist möglich. Also muss man erst das Rauschen verstehen, um sagen zu können, wie wahrscheinlich das ist, dass dieses Signal, was man detektiert hat, nicht durch Rauschen hervorgerufen wird.
Sie haben sich ja dann auch, das war ja eine unglaubliche Sperrfrist und Stillhalteabkommen, also ich im Nachhinein denke ich, erstaunlich, nicht? Ich glaube 4,5 Monate oder was?
Ja, das war schon erstaunlich.
In der heutigen Zeit. Also,
es wussten am Ende 1000 Menschen davon und keiner hat geredet.
Das waren keine Journalisten, sonst wäre das 2 Tage später
gewesen. Naja, es leckten natürlich dann irgendwann 1-2 Gerüchte, so besonders in der Endphase nach 4 Monaten. Da wird ja dann auch ein Paper geschrieben und irgendwann lässt mal einer was am Kopierer liegen und sowas ist dann unvermeidlich. Mm. Aber richtig drüber geredet hat keiner der Beteiligten. Die einzigen, die geredet haben, waren Leute, die nicht zur Kollaboration gehörten und die auch nur Gerüchte hatten. Mhm. Aber eine Anekdote ist doch gut. Ein wunderbares Beispiel für investigativen Journalismus. Die Kollegen von New Scientist, die sind nicht dumm. Die wussten, dass wir Alerts rausgeben, also Warnungen, nicht nur intern, sondern auch an interessierte optische Astronomen, damit die Kandidaten gleich nachverfolgen können mit einem optischen Teleskop. Innerhalb von Minuten geht das raus. Dann wussten die Leute, dass die Beobachtungsprotokolle vieler Teleskope öffentlich sind. Die haben also dann die Beobachtungsprotokolle vom Teleskop der Europäischen Südsternwarte durchgeforstet und fanden 3 Einträge, Target of Opportunity, Gravitational Waves Event. Und haben dann eine Himmelskarte veröffentlicht, an denen die Orte dieser 3 Ereignisse korrekt eingezeichnet waren. Und das war Monate, bevor wir veröffentlicht haben. Da habe ich meinen Hut gezogen. Das konnten wir natürlich nicht bestätigen. Aber es war schon, das war schlau.
Jetzt sagen Sie doch nochmal, also was weiß ich, für ein Politiker ist ja so Fall der Berliner Mauer vielleicht so ein Einschnitt. Ne? Ich denke mir, für Sie in Ihrer Forscherkarriere ist das wahrscheinlich das große Ereignis oder gab es noch andere?
Ja, das ist schon sehr, sehr gut vergleichbar mit dem Fall der Berliner Mauer. So, das ist ja nicht so, dass jetzt was aufgehört hat. Es ist nicht so, dass wir Jahre und Jahre nach einem bestimmten Ereignis gesucht haben und jetzt ist es da und jetzt können wir aufhören. Im Gegenteil, es ist wirklich eine Mauer eingerissen und jetzt fängt es erst an. Denn dass Gravitationswellen existieren, daran hat sowieso fast keiner der Wissenschaftler gezweifelt. So, für den indirekten Nachweis gab es ja schon einen Nobelpreis 1993. Nein, darum ging es gar nicht nachzuweisen, dass sie existieren. Das ist natürlich schön, dass wir es jetzt getan haben. Direkter Nachweis, wir haben sie da, alles klar. Aber jetzt geht es darum, die Gravitationswellen als Werkzeug einzusetzen und damit Astronomie zu betreiben. Und das wird erst richtig aufregend. Jetzt fängt die Arbeit erst an. Denn wir müssen uns klar machen, der größte Teil des Universums ist dunkel. Über 99% unserer Welt sind dunkel und strahlen keine elektromagnetischen Wellen irgendeiner Art aus. Kein Licht, keine Radiowellen, keine Röntgenstrahlung, Gammastrahlung, gar nichts. Aber alles unterliegt der Schwerkraft in unserer Welt. Und alles, was Strukturen bildet und der Schwerkraft unterliegt, muss Gravitationswellen ausstrahlen. Das heißt, Gravitationswellen geben uns ein neues Sinnesorgan für die Welt, nachdem wir tausende von Jahren das Universum nur gesehen haben, erst mit den Augen, dann mit Teleskopen, können wir es jetzt hören. Und das ist ganz was Neues.
Das heißt, ich kann dann irgendwann so eine Topografie des Universums anhand von Gravitationswellen machen.
Ja, Sie hören einen ganz anderen Teil des Universums. Das, was gar kein Licht aussendet. Wir haben keine Ahnung, was da draußen sein wird. Aber schon dieses erste Signal, was detektiert wurde, oder auch die ersten drei, wenn Sie so wollen, gibt uns einen Hinweis darauf, dass das ganz was anderes sein wird. Denn was wir da detektiert haben, waren dicke schwarze Löcher, große schwarze Löcher. Und die hatte keiner auf dem Plan. Bis heute ist nicht klar, wie diese großen schwarzen Löcher von 36 Sonnenmassen entstanden sein können. Das war in der herkömmlichen Theorie der Sternentstehung nicht enthalten. Eigentlich dürfte es die gar nicht geben. Und was passiert? Das sind die ersten Objekte, die wir überhaupt detektieren. Das war bisher immer so in der Astronomie. Immer wenn man auch nur eine neue Wellenlänge der Beobachtung zugänglich gemacht hat, war das, was man detektiert hat, ganz was anderes als das, was man erwartet hat.
Sie haben eben den Punkt Nobelpreis angesprochen. Es wird ja damit gerechnet, dass in diesem Jahr der Nobelpreis für Gravitationswellen die Entdeckung vergeben wird. Sie haben jetzt den Niedersächsischen Staatspreis bekommen. Auch schon mal herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Und bei dem Nobelpreis rechnet man ja mehr damit, dass die Amerikaner ihn bekommen. Warum eigentlich?
Ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Dazu muss man sich drüber unterhalten, wer welche Beiträge geleistet hat zu den Gravitationswellen. Bei solchen Großexperimenten ist es ja immer so, die kann man in den seltensten Fällen auf ein, zwei oder drei Leute reduzieren. Also wenn auf einen, dann okay, Einstein. Aber der ist nun tot.
Ist tot, genau.
Das ist es nicht mehr. Und dann waren viele andere beteiligt an der Entdeckung. Natürlich nicht alle gleichmäßig. Aber man kann die alle namentlich zuordnen, die Beiträge in einer Größenordnung geleistet haben. Man sagen kann, ohne das wäre es nicht gegangen. Und das ist ungefähr ein Dutzend, würde ich sagen. 12 bis 15, die man alle aufzählen kann. Die können nicht alle Nobelpreise bekommen und in solchen und schon gar nicht alle 1004 Autoren unseres Discovery Papers. In solchen Fällen neigt die Nobelstiftung dazu, die ersten zu nehmen. Und von denen sind nun einige doch noch am Leben. Manche schon ziemlich alt, manche auch nicht mehr so ganz gut beieinander, aber es gibt sie noch. Und deshalb gehen alle eigentlich davon aus, dass die Altvorderen in unserem Gebiet, die ganz am Anfang mit dabei waren, wohl die Nobelpreise bekommen werden. Einer allerdings wahrscheinlich nicht. Und das ist mein Vorgänger in meinem Job bei der Max-Planck-Gesellschaft, Heinz Billing. Als ich seinen Job damals übernommen habe, wann war das? 1989, hat er mir gesagt, Herr Danzmann, ich bleibe so lange am Leben, bis Sie diese Wellen gefunden haben. Jetzt ist er 102.
Und hat er das noch verstanden?
Ja, er ist fast taub, fast blind und ziemlich dement, aber meine Münchner Kollegen haben einen lichten Moment abgepasst und haben es ihm gesagt. Und daraufhin hat er gesagt, ja, die Gravitationswellen, ich habe ja so viel vergessen. Aber er hat es wohl mitbekommen. Mhm. So, aber ich denke, er wird nicht bekommen, weil er immer zu ruhig und zu bescheiden war und nie darüber geredet hat. Aber er war sicherlich einer der ersten 3, 4 Menschen in der Welt, die auf dem Gebiet gearbeitet haben. Aber die Amerikaner waren immer sichtbarer. Das ist einfach so. Und dann kam natürlich die nächste Generation, so wie meine und auch die Generation nach mir, die alle Wesentliches getan haben. Und für uns ist das auch eine große Anerkennung, auch wenn der Nobelpreis an wohl die Amerikaner gehen wird. Denn der wesentliche Schritt von der ersten Generation, Initial LIGO, die bis vor 5 Jahren Daten aufgenommen hat, zu jetzt, Advanced LIGO, war die Installation neuer Technologien. Und praktisch alle neuen Technologien, die Advanced LIGO so empfindlich gemacht haben und damit die Entdeckung ermöglicht haben, stammten von uns. Das macht uns auch recht stolz.
In der Info der Talk heute mit Professor Carsten Danzmann, Direktor des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik in Hannover. Und passend zu unserem Gespräch hören wir jetzt einen Song aus der Star Wars-Saga aus der 2. Staffel Der Angriff der Klonkrieger.
Thank you.
In der Info der Talk heute mit Professor Carsten Danzmann. Herr Danzmann, wir haben gerade über Amerika gesprochen. Ist das nicht für Sie schon irgendwie auch ein bisschen nicht so ganz in Ordnung, dass die Amerikaner jetzt Preise absahen und die Deutschen nur ein bisschen als die Helfer dastehen, sag ich
mal? Naja, das waren wir ja auch. Wir waren ja die Helfer. Das ist nun mal ein Fakt, dass das Signal in den beiden Detektoren aufgefangen wurde, die in Amerika standen. Die Amerikaner haben das schon alles ganz richtig gemacht. Das muss man auch einfach sehen. Man muss nur auch sehen, dass damals, als wir damit angefangen haben, wir alle ungefähr auf demselben Niveau gestartet sind. Ich würde sogar sagen, wir lagen etwas vorne. Die großen Vorschläge für große Interferometer wurden alle etwa 1990 gemacht. Das war der Vorschlag für die LIGO-Interferometer in den USA. Das war ein französisch-italienischer Vorschlag für Virgo, obwohl das war ein kleines bisschen später. Und das war der deutsch-britische Vorschlag für Geo, auch mit 3 Kilometer Armlänge. Und das war eigentlich alles relativ gleichberechtigt. Natürlich wollte jeder irgendwo Geld sparen. Dann wurde hier und da diskutiert, wie viele man denn bräuchte und wer bauen will. Und es sah eigentlich alles recht gut aus. Auch die deutsch-britische Finanzierung stand ziemlich. Bis dann relativ schnell Ende 1992 Deutschland sich aus der Finanzierung verabschiedet hat. Aus Gründen, die nie so richtig klar wurden, haben damals Minister Riesenhuber und Staatssekretär Ziller beschlossen, das machen wir nicht mehr.
Hat er das was mit Ostdeutschland zu tun? Mit
vielleicht. Wie ich sage, die Gründe sind nie kommuniziert worden. Das hat sicher auch damit zu tun, dass damals der Aufbau Ost im Vordergrund stand. Und es sind ja viele Milliarden in den Aufbau Ost geflossen. Und für Großprojekte der Grundlagenforschung war da vielleicht auch einfach kein Platz erstmal. Aus heutiger Sicht muss man sagen, war ein bisschen kurzsichtig. Sonst würde wahrscheinlich hier in der Nähe von Hannover auch so ein großer Detektor stehen. Und natürlich hätte der auch ein Signal detektiert. Aber das macht nichts. So waren wir gezwungen, uns auf die Technologieentwicklung zu verlagern. Und ich denke, das haben wir ganz gut hingekriegt. Und wir bilden ja auch zusammen mit den Amerikanern ein Team, die LIGO Scientific Collaboration. Also es ist schon auch unser Detektor. Und es ist auch nicht so, dass nur intellektuelle Beiträge von uns drin stecken, auch echte Hardware. Also das Herz der Detektoren, zum Beispiel die Hochleistungslasersysteme, die wurden hier in Hannover nicht nur entworfen, sondern auch gebaut und geliefert und dort installiert. Also das ist schon auch unser Detektor,
diese Entdeckung. Sie waren ja selber in den 80er Jahren in den USA, an ja. Stanford University, sind mit ihrer Familie, mit ihrer Frau und dann kamen auch die beiden Kinder dahin gegangen. Wie war das in Amerika? War das ein anderer Spirit als hier?
Auch Amerika hat mir schon viel gegeben, muss ich sagen. Ich bin auch mehrfach da gewesen. Das erste Mal direkt nach der Promotion als Postdoc für ein Jahr und dann später wieder als Assistant Professor. Und faszinierend war das allemal. Faszinierend war es vor allen Dingen auch im Silicon Valley zu leben. Da wird auch nur mit Wasser gekocht. Das lernt man dann auch. Das war das Erste, was ich gelernt habe, auch in Stanford zu sein. Die waren alle nicht klüger als wir. Mhm. Das war sehr wohltuend, das zu sehen. Natürlich, da waren fantastisch viele kluge Menschen und die waren auch klüger als ich. Aber so im Durchschnitt waren die amerikanischen Kollegen auch nicht klüger als meine Kollegen in Deutschland.
Aber die Sonne war mehr da, ne? Das Wetter war schön.
Naja, von der Sonne hat man nicht so viel gesehen, wenn man in Stanford gearbeitet hat, denn die Labore haben keine Fenster.
Aber Geld war mehr da oder auch nicht?
Auch nicht. Nein, nein, das ist schon die Art, ranzugehen, dass man immer sagt, hey, das ist verrückt, das machen wir mal. Mhm. So, oder das ist ja eine ausgefallene Idee, schauen wir mal, ob sie geht. Mhm. So, diese Art ranzugehen, die habe ich da gelernt. Es musste schon verrückt ausgefallen sein und dann muss man sich zumindest die Chance geben, nachzuschauen, ob es denn vielleicht doch geht. Geht nicht, gibt's nicht. Und das habe ich versucht, dann auch weiterzutragen später. Und ich habe immer versucht, in der Forschung Dinge zu machen, die andere vielleicht belächelt oder für obskur gefunden haben. Und na gut, meistens geht's dann ja auch nicht. Aber ab und zu ist es schon sehr befriedigend. Und die Gravitationswellen waren anders. Die sind ja auch der Grund dafür, dass ich überhaupt wieder zurückgekommen bin aus den USA.
Ja, sagen Sie mal, warum sind Sie nicht da geblieben?
Könnte man ja denken. Geistig war ich schon ziemlich veramerikanisiert in die Zeit. Das war reiner Zufall. Das war 1989 auf einer Konferenz für Laserspektroskopie in Bretton Woods. Und nach meinem Vortrag kam Herbert Walter zu mir, damals Direktor des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching. Aber nach meinem Vortrag kam er einfach auf mich zu und sagte, Herr Danzmann, Sie kommen nach München, Sie machen jetzt Gravitationswellen. Und 4 Monate später war es dann auch soweit. Er hat mich dann gleich erstmal nach München eingeflogen und hat mich 4 Tage nicht aus den Augen gelassen. Er brauchte jemanden, der die Gravitationswellengruppe in der Max-Planck-Gesellschaft leitet. Und irgendwie dachte er, den nehme ich.
Und war das für Sie so einfach, zu sagen, Amerika, tschüss? Was hat denn Ihre Frau dazu gesagt?
Nee, das war ganz und gar nicht einfach. Das hatte mit vielen Dingen zu tun. Auch das Wetter spielt natürlich mit. San Francisco hat schon was. Auch Palo Alto. Aber es hat vielleicht auch geholfen, dass es München war. München war auch schön. Das war dann schon eine gute Alternative und das Angebot war auch gut. Es gibt im Leben halt so Fälle, wo man nicht lange nachdenken muss, sondern sagt, ja, das mache ich jetzt einfach. Das ist faszinierend genug. Dann nach so vielem Umziehen ist man auch dran gewöhnt. Als Wissenschaftler zieht man ständig um, alle paar Jahre. Da kommt es dann auf einmal mehr oder weniger auch nicht an. Also man hat sich dann schnell dran gewöhnt und außerdem, als Nicht-Bayer in München, denkt man ja, es ist schwierig. So, aber da hilft es ein bisschen, das war Garching. Und Garching ist eine Wissenschaftsstadt, etwas nördlich von München und ist eigentlich eine internationale Stadt, weil es voll mit Wissenschaftlern aus aller Herren- und Frauenländer ist. Das war dann etwas einfacher. Also in Niederbayern hätten wir vielleicht die Sprache etwas lernen müssen, das hätte länger gedauert. Aber da ging es dann relativ schnell und das war schon schön.
Und haben Sie diese Entscheidung irgendwann mal bereut?
Nein, so bin ich. Ich bin nicht einer, der lange über die Schulter guckt und sagt, oh je, das war gestern, hätte ich das mal anders machen sollen. Nein, man muss im Moment und hier leben, man muss gut in sich hineinhören, man muss auf seinen Bauch horchen. Und wenn der Bauch sagt, das ist richtig, dann muss man es einfach tun. Und was man getan hat, das ist dann so. Und dann wieder zurückzuschauen, nein. Das Leben geht weiter. Nach vorne muss man schauen. Und wenn man merkt, ich bin hier und jetzt nicht zufrieden, dann muss man eben was anderes machen. Aber nicht mit dem Hadern, was man in der Vergangenheit entschieden hat. Das ist vorbei. Mhm. So, aber das war auch genau richtig. Es war ja faszinierend. Und man sieht ja auch, es hat sich ja gelohnt. Das ging dann ja auch weiter. München hat dann ja bald einen Wurmfortsatz nach Hannover gebildet. Und eine ganze Zeit lang waren wir hier in Hannover ja auch nicht Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, sondern eine Außenstelle des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik.
Und warum war das eigentlich Hannover? Lag das am Max-Planck-Institut an der Organisation oder?
Nee, das hatte Gründe in der Zusammenarbeit. Die Wissenschaft in Hannover hat eine lange Tradition in der Laserphysik und Quantenoptik. Und wir haben damals bereits sehr eng mit den Kollegen in Hannover zusammengearbeitet, und zwar insbesondere mit Herbert Welling. Der immer noch sehr aktiv ist. Ist zwar offiziell im Ruhestand, aber der ist nie im Ruhestand. Ruhe kennt er nicht und bewegt sich immer noch. Sagen wir es ganz einfach. Um Laserinterferometer zu bauen für Gravitationswellen, brauchen Sie 2 Dinge. Sie brauchen Laser und Interferometer.
Was ist nochmal ein Interferometer?
Ein Interferometer ist ein Messgerät, das mithilfe von Lichtlängenänderungen misst. Interferometer hatten wir in Garching. Die konnten wir bauen. Und die besten Laser, die gab es hier. Mhm. Und die wurden damals von der Gruppe von Herbert Welling entwickelt. Interessanterweise übrigens nicht für die Messtechnik, sondern für die Chirurgie. Weil sein Kollege Pirtelmeier zu ihm kam und sagte, weißt du, Leberchirurgie ist was ganz Schwieriges. Wir schneiden in so eine Leber rein und das blutet wie der Teufel. Man sieht überhaupt nichts mehr. Kann man nicht irgendwas machen, so ein Skalpell machen, das sofort koaguliert, sodass man was sehen kann. Und dann,
Dass das Blut gerinnt.
Und dann ist es, ja klar, mit dem Laser, wir machen mal sowas, wir bauen dir sowas. Und dann entstand vor 40 Jahren der Urtyp eines solchen Hochleistungs-Neodym-Jag-Lasers, der heute der Vater aller Laser in allen Gravitationswellendetektoren der Welt ist. Also die Verbindung nach Hannover, die bestand bereits. Und dann setzte sich Herbert Welling damals in den Kopf, die Physik umzubauen in Hannover und zukunftsträchtige Sachen neu aufzusetzen, überredete seine Kollegen, den gesamten Fachbereich umzubauen. Und dann entschied man sich, ja, wir machen Gravitationswellen. Und dann hat man mich wegberufen aus Garching, aber ich durfte meine Max-Planck-Arbeitsgruppe mitnehmen. Und dann war alles unter einem Dach hier in Hannover. Die Laser und die Interferometer.
Wie ist das denn, wenn man Jahre, Jahre, Jahre auf was hinarbeitet, wo man gar nicht weiß, ob man das wirklich noch erlebt. Sie wirken nicht so fürchterlich geduldig, ehrlich gesagt, so als Mensch. Sie sind ja sehr temperamentvoll.
Ich bin völlig ungeduldig. Ich habe gar keine Geduld.
Ja.
Ich kann nicht Schlange stehen, ich kann auf nichts warten.
Ja, ich kann mir schlecht vorstellen, dass Sie irgendwie
Aber das
25
ist was
Jahre auf
anderes.
Gravitationswellen warten.
Das ist was anderes. Ich bin zäh und ich kann durchhalten über extrem lange Zeiträume. Ich bin hartnäckig. Oder wie mein Kollege Albrecht Rüdiger mal sagte, in unserem Gebiet ist es nicht Geduld, die man braucht, sondern ein langes Leben. Das ist ganz was anderes.
Okay.
Im täglichen Leben bin ich ungeduldig, es muss alles sofort gehen. So.
Uh-huh.
Aber wenn ich weiß, wo ich hin will, dann bleibe ich auch so lange dabei, bis es eben geklappt hat. Und in diesem Falle, ich bin fest davon überzeugt, dass alles, was in unserer Welt nicht durch Naturgesetze verboten ist, auch gemacht werden wird. Irgendwann. Und bei Gravitationswellen war klar, das ist im Prinzip möglich, sie zu messen. Also werden wir es auch irgendwann schaffen. Nur wie lange es dauern würde, das war völlig unklar.
Gab es dazwischen noch so Highlights, wo Sie gesagt haben, boah, ey, diese Entdeckung, das?
Diese Highlights gibt es eigentlich jeden Tag. Und das ist der Trick dabei, wenn man an solchen Dingen in der Grundlagenforschung arbeitet. Wenn Sie jeden Tag drei Erfolgserlebnisse brauchen, um glücklich zu sein, dann sind Sie hier falsch. Überhaupt grundsätzlich in der Grundlagenforschung sind Sie dann falsch. Wenn Sie nur darauf hinarbeiten, irgendwo ganz am Ende ein großes Ziel zu erreichen und dann puff, ist die Luft raus oder Sie sagen, yo, ich hab's geschafft, das geht nicht. Das halten Sie nicht durch. Sondern Sie müssen an der täglichen Arbeit Freude haben. Der Weg muss das Ziel sein. Und dann haben Sie jeden Tag wieder einen Erfolg. Ah, Sie haben verstanden, eine kleine Rauschquelle. So, seit 3 Monaten hatten wir keine Ahnung, was das war. Und jetzt war es hier eine dritte harmonische, die mit irgendwas gemixt hat. Oder solche Dinge. So, über sowas müssen Sie sich freuen können. Oder eine schöne Doktorarbeit und ein schöner Disputationsvortrag. Und Sie freuen sich, wieder eine Seele gerettet, ein junger Mensch auf den richtigen Weg gebracht. Und Das sind die Dinge, die Sie jeden Tag glücklich machen. So, ich sage jetzt nicht, dass Sie das Steuerrecht und Tarifrecht auch noch gut finden müssen. Mit dem müssen Sie sich nämlich auch auseinandersetzen, um solche Dinge zu tun. Aber das gehört halt dazu. Außerdem hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich vorhabe, 120 zu werden. So, das heißt, ich hatte schon sehr, sehr, bei bester Gesundheit übrigens.
Da arbeiten Sie jetzt gerade auch parallel noch an einem Lebenselixier oder wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, das muss einem schon eingebaut sein. Aber jedenfalls hatte ich da gute Chancen, das auch wirklich noch zu erleben. Bin jetzt erst 61, ich habe noch 59 Jahre und ich habe noch viel vor.
Was ist denn jetzt, also Sie sagen, es geht jetzt erst richtig los. Was ist jetzt der nächste Schritt? Dass man versteht, was schwarze Löcher sind? Ist das jetzt der nächste Schritt oder?
Der nächste Schritt für uns Experimentalisten ist es natürlich immer, die Beobachtungen empfindlicher zu machen. Messgeräte besser und neue Messgeräte.
Neue Messgeräte.
Da können wir gleich noch drüber reden, welche neuen Messgeräte. Aber ich will Ihnen nochmal sagen, wo wir jetzt sind mit diesen Ereignissen. Diese schwarzen Löcher waren in einer Entfernung von 1,3 Milliarden Lichtjahren. Für die meisten Menschen ist das ziemlich weit weg. Aber das Weltall ist riesengroß. Und kosmologisch war das in unserem Vorgarten, was wir da detektiert haben. Wenn man das in der Lieblingseinheit der Astronomen ausdrückt, dann war das bei einer Rotverschiebung von 0,1. Das Universum geht aber bis 1000. Da liegt noch ganz viel da draußen, wo wir noch nicht mal dran gekratzt haben. Wenn man ein bisschen empfindlicher wird, dann wird sofort ein größerer Teil des Universums für einen zugänglich. Und dann hat man nicht ein Ereignis alle 3 Wochen, sondern viele am Tag. Und dann kann man wirklich anfangen, das Universum zu verstehen.
Und ist die Lasertechnik soweit?
Naja, das geht Schritt für Schritt. So, da muss man schon mühsam dran arbeiten. Aber wir haben in unseren Laboren ja die Technik der nächsten und übernächsten Generation schon. Das geht immer so, dass man erst im Labor kleine Laborexperimente macht. Dann werden die übertragen auf kleinere Prototypgeräte. Dann geht man auf etwas größere Anlagen, wie zum Beispiel Geo 600. Und dann, wenn das alles verstanden ist und funktioniert, dann wird es übertragen auf die kilometergroßen Instrumente. Denn die werden nur noch zur Beobachtung eingesetzt. An denen entwickelt man nichts. So, das geht auch gar nicht. Die sind zu empfindlich und zu teuer. Da geht man keine Risiken ein. Da wird was installiert und dann muss das gehen, einige Jahre Daten aufnehmen. Und dann muss man sich daneben überlegen, was danach kommt. Und man muss immer so 20 Jahre im Voraus denken, denn so lange dauert die Entwicklungszeit solcher Technologien. Also wir haben jetzt auf dem Reißbrett Detektoren der dritten Generation, die vielleicht Ende der 20er Jahre gebaut werden, so sagen wir 2030 etwa. Wir haben schon ganz gute Ideen, wie das wohl gehen wird, aber da sind noch viele Details auszuklügeln und so eine Milliarde fehlt uns auch noch, aber das sind technische Details. Und natürlich kommt der große Bereich des Weltraums. Da sind wir ja schon dabei, ihn aufzutun. Und das hat auch seinen Grund, denn Gravitationswellen kommen zu uns in vielen Frequenzen, Formen und Farben. Und was wir von der Erde aus hören können, sind hochfrequente Signale. Töne, wie wir sie mit unseren Ohren hören könnten, wenn die 1 Million, 1 Million Mal empfindlicher wären. Aber hier von der Erde können wir nie die niederfrequenten Töne hören, weil sich alles auf der Erde bewegt, alles wackelt. Blätter fallen von den Bäumen und all sowas rüttelt mit Schwerkraft an unseren Testmassen und das lässt sich auch nicht abschirmen. Schwerkraft kann man nicht abschirmen. Wenn Sie die niederfrequenten Signale detektieren wollen, müssen Sie in den Weltraum. Und da sind wir dabei. Während wir gerade hier sprechen, fliegt unsere erste Demonstrationsmission LISA Pathfinder am Lagrange-Punkt 1, 1,5 Millionen Kilometer von uns entfernt Richtung Sonne, still vor sich hin und testet alle wesentlichen Technologien, die wir für so einen Weltrauminterferometer brauchen werden, und zwar mit fantastischem Erfolg.
Und LISA heißt nach Ihrer Tochter LISA, hm?
Also sagen wir mal, auch meine Tochter heißt LISA. Meine Tochter war zuerst da. LISA bedeutet Laser Interferometer Space Antenna.
Gut, und irgendeine Abkürzung muss man sich ja ausdenken.
Ja, da verbringt man viel Zeit damit, sich solche Abkürzungen zu überlegen.
Jetzt haben Sie ja selber schon gesagt, Sie sind 61. In Deutschland geht man ja irgendwann in Rente. Gilt das auch für Max-Planck-Mitarbeiter?
Also ich gehe nicht, ich werde rausgetragen. Man wird mich schon tragen müssen. Ich habe nicht vor, irgendwann in Rente zu gehen. Also gut, irgendwann werde ich vielleicht statt eines Gehaltes eine Pension bekommen. Aber dass ich aufhöre zu arbeiten, das kann ich mir nicht vorstellen.
Was sagt Ihre Frau dazu? Freut die sich nicht mal auf ruhige Jahre? Aber die kennt sie ja, ne?
Ruhige Jahre gibt es bei mir nicht. Da habe ich auch relativ gute Chancen. Also bis 68 bleibe ich sowieso im aktiven Dienst. Dann gibt es die reguläre Möglichkeit eines 3-jährigen Zuschlags. Und dann denke ich, als Emeritus wird man mich auch noch werkeln lassen.
Und das wäre dann für Sie auch der Standort Hannover oder haben Sie noch andere Projektträume?
Da kann ich im Moment wirklich noch nicht drüber nachdenken. So, natürlich, man kriegt immer mal Angebote. Aber das wird immer schwieriger. Man hat sich ja auch was aufgebaut und wenn man ganz was anderes machen wollte, dann wäre das einfach, irgendwo anders hinzugehen. Aber irgendwie habe ich auch zu viel in die Gravitationswellen und in Weltraumprojekte investiert, was meinen Geist anbetrifft. Das möchte ich jetzt auch weiterziehen und auch zumindest LISA noch so weit auf den Weg bringen, dass man guten Gewissens den jüngeren Leuten sagen kann, so jetzt macht ihr mal, so ich gehe jetzt ins Beratergremium oder in Vorstand oder gucke nur noch von draußen drauf und helfe euch ein bisschen. Und wenn man das sowieso weitermachen will, das wird schwierig, hier wegzugehen.
Glauben Sie eigentlich, dass es im Weltraum Leben gibt, das wir noch entdecken?
Natürlich. Ja. Das wäre sehr unwahrscheinlich, dass wir die Einzigen sind, die halbwegs intelligent geworden sind. Aber ob wir jemals mit Außerirdischen in Kontakt treten, das möchte ich doch sehr bezweifeln. Denn die Entfernungen sind so groß, dass das einfach mit normalem Space Travel, mit normalen Weltraumreisen, mit Unterlichtgeschwindigkeit nicht wirklich praktisch ist, mit fernen Zivilisationen in Kontakt zu treten. Und natürlich gibt es alle möglichen Vorstellungen, wie Wurmlöcher und Warp-Drives und sowas funktionieren könnte. Aber absehbar ist das überhaupt nicht, dass man das irgendwie in den Griff kriegen könnte. Und ohne Hypersprünge und Warp-Drives ist es ziemlich undenkbar, andere Zivilisationen im Universum zu besuchen. Also ich glaube, während meiner Lebenszeit ist das eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber ich glaube schon, so wie wir jetzt raufgucken, nachts, ist ja eine schöne Nacht gestern gewesen mit vielen Sternen draußen. Ich glaube schon, dass von da, von diesen vielen kleinen Lichtpunkten auch einige in unsere Richtung geguckt haben und sich gedacht haben, ach, ob die da draußen auch 3 Arme und 3 Beine haben oder wie auch immer solche Lebewesen dann aussehen werden. Ich halte das für sehr wahrscheinlich.
Kommen wir nochmal zu unserem Ausgangspunkt zurück, zu Albert Einstein. wenn Sie ihn jetzt auf irgendeiner Tagung treffen würden, was würden Sie ihn fragen?
Na, erstmal würde ich ihm sagen, dass wir Gravitationswellen doch detektiert haben.
Der dann würde er ihn auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, wie habt ihr das gemacht?
Aber es würde mich interessieren, was er dann sagen würde. Aber ich glaube, es würde ihm gefallen, dass er sich geirrt hat. So sicher ist das nicht. Er konnte ja durchaus auch sehr stur sein.
Wieso geirrt jetzt?
Naja, er hat ja nicht geglaubt, dass man sie würde nachweisen können.
Okay.
Und den größten Teil seines Lebens hat er ja auch nicht dran geglaubt, dass sie wirklich existieren, sondern er hat sie ja auch viele Jahre für mathematische Scheingegenstände seiner Theorie, Abfallprodukte seiner Theorie gehalten, die nicht im wirklichen Sinne existieren. Das war auch bis in die 50er, 60er Jahre hinein umstritten, ob sie in einem realen Sinne existieren, so dass man sie auch nachweisen kann. Es war dann in den 50er, 60er Jahren erst eine Serie von Gedankenexperimenten, besonders fällt mir Sir Herman Bondi dabei ein, in denen gezeigt wurde, dass Gravitationswellen Energie in unserer Welt deponieren können. Und erst dann kann man sie ja nachweisen. Sie müssen mit irgendwas in Wechselwirkung treten. Sie müssen einen Zeiger bewegen, einen Ausschlag machen, auf einer Diode sichtbar, irgendwas machen, irgendwie Energie hinterlassen. Und das war nicht klar bis Anfang der 60er Jahre. Also das war der Hintergrund. Also Einstein war da gar nicht so, lag da gar nicht so falsch, dass er skeptisch war. Aber ich glaube, es hätte ihn gefreut.
Und hätten Sie ihm auch noch irgendwas gesagt?
Och, ich glaube, ihm hätte ich nichts beibringen können. Ich hätte ihm gedankt, dass er uns so viel gegeben hat. Er ist ja bestimmt einer der bekanntesten Menschen der Welt, wenn nicht der bekannteste Mensch der Welt. Und er hilft vielen Leuten, doch mal zuzuhören, wenn man über Wissenschaft redet. Das öffnet schon auch Türen und Tore. Einstein geht immer. Als wir dann die Entdeckung veröffentlicht haben, waren wir überwältigt von dem Medienecho. Wir haben insgesamt, wenn wir richtig gezählt haben, 671 Titelseiten geziert damit. Selbst die Spiegel-Titelstory, selbst auf der Bild-Zeitung-Titelseite waren wir, okay, so klein. Aber trotzdem, das hätte ich nie gedacht, dass die Gravitationswellen es mal auf die Titelseite schaffen. Aber die Menschen fühlen sich instinktiv berührt, wenn zwei Dinge zusammenkommen. Einstein geht immer, er hat eine untergründige Faszination für die Menschen. Und dann noch schwarze Löcher und sowas wie gebogene Raumzeit oder Star Trek. Und das vermischt sich da alles und berührt die Menschen emotional.
Ist ja auch eine Sehnsucht, ne? Nach dem, was sie als Kind vielleicht auch getrieben hat, ne? Zu erforschen, ja. Was uns ausmacht,
klar.
Was hinter uns ist, was abends, wenn wir im Himmel sind, gucken, was da ist.
Und wenn man das benutzen kann, um so ein bisschen die Botschaft rüberzubringen, dass Wissenschaft auch ganz nützlich ist und dass man sie weiter betreiben sollte, dann ist das nur gut für uns.
Und wenn Einstein heute bei Ihnen im Max-Planck-Institut durch die Tür kommen würde als junger Mann, meinen Sie, er hätte auch so eine Karriere hingelegt? Hätte man ihn auch so entdeckt, erkannt?
Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Wir sind alle Produkte unserer Zeit. Und Einstein, so wie er war, hätte natürlich keine Chance in unserem Wissenschaftsbetrieb. Also, Wissenschaft funktioniert wie mittelständische Unternehmen. So, meine Arbeit ist Marketing und Akquise. Das ist einfach so. Und dann noch Personalführung und ein paar andere Dinge. Großforschung und Wissenschaft auf dieser Skala wird durch viele Menschen gemacht, die angeleitet werden müssen. Und jeder muss an seiner Stelle stehen. Manche mögen gern schrauben, manche löten, manche denken, manche mögen Visionen haben, manche mögen Leute mitreisen. Das gehört alles zusammen. Aber Einstein heute wäre nicht so wie damals. Ich bin überzeugt, er hätte sich heute angepasst auf unseren Betrieb und würde das System genauso ausnutzen, wie er es heute bräuchte und wäre heute genauso erfolgreich. Man darf ihn nur nicht so nehmen, wie er damals war und in die heutige Welt versetzen. Intelligent genug und ausgefuchst genug war er auf jeden Fall. Das hätte er hier auch geschafft.
Wissen Sie schon im Institut, wie Sie den Nobelpreis, auch wenn er nicht Ihrer ist, feiern werden?
Nein, darüber haben wir noch nicht nachgedacht. Aber wir werden uns sicher auch mal einen Moment hinsetzen und das eine oder andere Stück Kuchen essen oder was die Leute mögen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.